Servus zusammen, ich bin's, Martin Krumsdorf. Man kann es kaum glauben, aber es sind schon wieder 4 Jahre rum. Das heißt, 2025 ist Wahljahr im Bayerischen Roten Kreuz. Am 15. November findet die 42. Landesversammlung mit Wahlen statt. Wir haben uns im Vorfeld wieder bemüht, die Kandidatinnen für die Ämter Präsidentin und Vizepräsidentinnen ans Mikrofon zu bekommen. Aber es war diesmal etwas schwieriger als 2021. Auch heute am 7. November ist noch nicht ganz klar, ob alle vorgeschlagenen Kandidatinnen tatsächlich auch kandidieren wollen. Deswegen haben wir uns entschieden, nur ein Gespräch zu führen, und zwar mit Michael Weisgi, der BRK-Präsident werden will. Sein Statement und die der Vizepräsidentschaftskandidatinnen veröffentlichen wir dann, sobald alle eingetroffen sind. Spätestens jedoch im Laufe des kommenden Donnerstags, also am 13. November 2025. Wenn ihr wissen wollt, was die BRK-Landesversammlung überhaupt ist, oder falls ihr weitere Informationen sucht, findet ihr diese unter brklv.insohr.de. Und jetzt bleibt einfach dran, wenn ihr erfahren wollt, warum Hans-Michael Weisgi Präsident des Bayerischen Roten Kreuzes werden will. Viel Spaß.
Gut, der Gabriel und ich sitzen hier mit einem Mann, der sich vorgenommen hat, Präsident des Bayerischen Roten Kreuzes zu werden. Jetzt im November 2025, und ich starte mit dir, so wie ich mit allen Gästinnen starte. Wer bist du und was machst du beim Roten Kreuz?
Tja, Hans-Michael Weisgi, bin 67 Jahre alt, Familienvater, 4 Kinder, beruflich im Halbruhestand, möchte ich sagen. Ich habe noch ein kleines Planungsbüro aufgemacht und habe immer noch Spaß daran, meinen Beruf ein bisschen zu frönen.
Jetzt hast du schon angedeutet, dass du auch im Statement, dass du schon recht lange im Roten Kreuz aktiv bist. Seit wann bist du denn genau dabei und wie bist du denn damals dazugekommen?
1. April 1975. Und dazugekommen bin ich eigentlich, das ist eine ganz nette Geschichte. Ich war dort in der Ausbildung, war 17 Jahre alt zu der Zeit. Und in der Ausbildung hatte ich dann einen Ausbilder, der war zufällig Vorsitzender der Wasserwacht am Ort. Und der hat mich von Weihnachten weg bis Ostern immer wieder gepiesackt und gesagt, du geh doch mal mit ins Training. Und dann um Ostern rum war es mir einfach zu blöd. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich halt einmal mit. War jetzt kein Fehler.
Also er war hartnäckig genug und du hast auf jeden Fall bist da hängen geblieben irgendwie.
Ich bin dann hängen geblieben. Ich bin also ein zweites Mal noch hingegangen. Und ich habe auch dort viele Freunde kennengelernt. Und das war ein schönes Erlebnis. Also, und ich habe es auch nie bereut.
Magst du uns und den HörerInnen vielleicht mal erzählen, was hast du seitdem im Roten Kreuz so gemacht?
Tja, ich war dann, also ich weiß noch, 77 ging es dann an die Wahlen. Da war wieder so die regulären 4-Jahres-Turnus-Wahlen. Und da mussten wir in der Wasserwacht da musste man einen kompletten Vorstand zusammenstellen, und dann habe ich mir zwar vorgestellt, irgendwas anderes zu machen, aber mein Ortsgruppenleiter hat dann gesagt gehabt, Michi, du machst Jugendleiter, und dann habe ich Jugendleiter gemacht. Ich war dort sehr brav und folgsam, und dann hat mir die Jugendarbeit unheimlich viel Spaß gemacht. Ich war dort dann schon 19 und habe dann aber auch mitgekriegt, dass ich als Jugendleiter der Wasserwacht nicht ganz so viele Freiheiten habe, wie ich mir eigentlich immer vorgestellt habe, und habe dann 2 Jahre später das Jugendrotkreuz am Ort gegründet und habe dann gesagt, okay, gut, wir sind ein Jugendrotkreuz mit Hang zur Wasserwachtjugend. Und das ist übrigens heute noch so. Die Jugendgruppe besteht heute noch, die haben wir dort eben vor 48 Jahren gegründet. Und 2 Jahre später habe ich dann in meinem Heimatort, das ist also ein paar Kilometer daneben, habe ich dann auch ein Jugendrotkreuz gegründet. Und wie gesagt, die bestehen alle noch. Ich habe diese dann mal zusammengeführt und habe dann gesagt, gut, ich bin dort der örtliche Leiter vom Jugendrotkreuz. Dann hat der Kreisverband das irgendwie spitz gekriegt. Dann hat man mich zum stellvertretenden Leiter der Jugendarbeit gewählt. Dann wurde Leiter der Jugendarbeit. Und dann wurde ich Mitte der 80er Jahre, hat man mich dann gefragt, ob ich nicht auch in den Bezirksausschuss möchte. Dann habe ich kandidiert für den Bezirksausschuss. Die Wahl ist angefochten worden, musste wiederholt werden. Das war eine der ersten Wiederholungen, und bin dann praktisch in den Bezirksausschuss gekommen. Und da war ich, nachdem ich ja direkt gewählt wurde, bin ich auch in den Landesausschuss gekommen vom Jugendrotkreuz. Und da wurde ich dann 87, war das, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, stellvertretender Vorsitzender dieses Landesausschusses zu werden. Ja, ich habe mir es vorstellen können, bin dann auch gewählt worden und war dann eben einige Jahre stellvertretender Vorsitzender, zusammen mit der Vorsitzenden Dr. Mathilde Berghofer-Weichner. Die hat dann irgendwann aufgehört, da habe ich dann mit der Renate Schmidt gesprochen, habe die Renate Schmidt als Vorsitzende gewinnen können, die mir übrigens dann jahrelang immer vorgehalten hat, ich hätte nicht genau die Wahrheit gesagt, was der Umfang dieser Aufgabe als Vorsitzender ist. Aber es ist so, man sagt halt dann 4 Sitzungen vom Landesvorstand, 2 Sitzungen Landesausschuss und den Rest mache ich. Tja, Blutspendeskandal, hat man monatlich Sitzungen des Landesvorstandes und so weiter. Also es hat sich dann halt einfach anders ergeben. Ja, und dann kam irgendwann nach der Vereinigung der beiden Roten Kreuze 1990/91, da war es dann so, dass auch im Jugendrotkreuz Neuwahlen anstanden. Und ich weiß noch genau, das war so 92/93 in der Größenordnung. Da war dann auf einmal die Wahl in die Bundesleitung. Und jetzt war da eine Bundesversammlung. Die Bundesversammlung hat getagt und dann hat man die Kandidatin, die ich übrigens erst vor kurzem im Mai diesen Jahres wieder getroffen habe, die ist durchgefallen bei der Wahl als einzige Kandidatin. Und jetzt gab es dann am Abend riesen Tohuwabohu, wer macht jetzt da weiter, wer könnte da rein? Und dann hat man mich bearbeitet, richtig bearbeitet. Und ich habe dann irgendwann Ja gesagt. Und dann bin ich auch gewählt worden zum JTK-Bundesleiter. Musste das am Abend dann, also am nächsten Tag meiner Frau beibringen. Das war fast schon Scheidungsgrund. Aber ich habe es dann
trotzdem. Wieso? Ja, ist sie kein Rotkreuz-Gewächs?
Doch, doch. Leiterin der Jugendarbeit in München, die Annette, die hat natürlich schon viel Rotkreuzblut in sich gehabt, aber sie war halt nicht begeistert, dass sie noch mehr unterwegs sein werde. Und ich wohne ja so rechts unten auf der Landkarte, also Richtung Salzburg. Und da ist natürlich Hamburg, Berlin und so weiter. Und früher gab es ja noch Meckenheim-Merl, also bei Bonn dort. Und das waren ja Tagesreisen. Meckenheim-Merl, 7,5, 8 Stunden, entweder mit dem Auto oder öffentlich, war wurscht. Hat einfach lange Zeit gedauert. Also ich bin dann trotzdem Bundesleiter geworden, war das auch bis 2002. Und die Arbeit hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich in den Ruhestand.
In den Rotkreuz-Ruhestand?
In den Rotkreuz-Ruhestand, ja. Ist mir nicht ganz so gelungen, weil nämlich die Wasserwacht-Ortsgruppe bei mir am Ort hat dann gemeint, Mensch, du hast jetzt ja Zeit, du könntest Vorsitzender von der Wasserwacht werden. Tja, ich bin Vorsitzender der Wasserwacht geworden. Ich war auch in der Zeit schon berufenes Mitglied im Kreisvorstand. Und der Kreisvorstand hat dann auch irgendwann einmal gemeint, ich könnte doch stellvertretender Vorsitzender werden, nachdem ich ja relativ viel Erfahrung habe. Ich habe gesagt, gut, okay, das mache ich auch noch. Und muss man auch ehrlich gestehen, als stellvertretender Kreisvorsitzender, wenn man nicht gerade in München ist, also ist es übersichtlich, was man zu tun hat. Weil der Vorsitzende macht sehr viel und du springst da dann immer nur ein, wenn er nicht da ist und gehst halt auf deine Sitzungen und so. Aber ich sage jetzt mal, überarbeiten tut man sich in der Regel nicht. Oh gut, und die Wasserwacht-Ortsgruppe hat dann Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Das war eine schöne Aufgabe. Wir haben dann auch neue Felder erwirtschaftet. Haben wir gesagt, gut, okay, gut, wir wollen Mitglieder gewinnen. Wir wollen zum Beispiel auch so irgendein Event machen. Da haben wir dann unser Nikolaus-Fackelschwimmen gemacht. Das läuft heute noch und solche Dinge. Und das ist dann auch wiederum irgendwann der Bezirk. Da habe ich dann mit der Bezirksleiterin damals gesprochen. Von der Wasserwacht, die hat dann gemeint, Mensch, wir könnten eigentlich da miteinander das doch ganz gut wuppen. Und dann habe ich mich vor 8 Jahren eben entschieden, ich helfe ihr und bin dann mit ihr zusammen, leiten wir die Wasserwacht Oberbayern. War unheimlich glücklich, weil sie als Vorsitzende wirklich viel Power gehabt hat und viel gemacht hat. Und dann ist leider das große Unglück gekommen. Ein Jahr vor der Wiederwahl ist sie schwer erkrankt, Aneurysma im Gehirn. War und ist auch heute noch ziemlich stark beeinträchtigt durch diese Geschichte. Und ich musste als Vorsitzender auf einmal die Aufgaben übernehmen. Aber auch da hat es mir Spaß gemacht, habe das gern gemacht und bin dann auch vor 4 Jahren zur Wahl angetreten, hat man mich gewählt. Und jetzt habe ich die 4 Jahre dann eben als stellvertretender BRK-Bezirksvorsitzender und als Vorsitzender der Wasserwacht Oberbayern eigentlich eine sehr gute Zeit erlebt. Und ich möchte auch noch ergänzen, die Zeit als stellvertretender Bezirksvorsitzender, die war ganz anders als wie die Zeit als stellvertretender Kreisvorsitzender.
Inwiefern?
Der Vorsitzende hat viel mehr die Stellvertreter eingebunden. Wir haben wirklich im Team gearbeitet und haben uns immer gemeinsam auf alle Sitzungen vorbereitet, auf alle Events vorbereitet. Und wir haben uns auch die Arbeiten aufgeteilt, wenn also irgendwelche Besuche waren und so weiter. Also ich muss wirklich sagen, das war tipptopp. Also so stelle ich mir eine Stellvertretung auch vor.
Mhm.
Im Kreisverband ist auch besser geworden. Also das letzte Jahr, wo ich stellvertretender Vorsitzender war, da war ja die Intendenz oder die, ja, da hat man, wollte man mich vorbereiten auf die Übernahme des Kreisverbandes, dass ich dort eben Vorsitzender werde. Und da bin ich natürlich auch ziemlich stark schon eingebunden worden. Ich habe dann meinen Vorsitzenden letztes Jahr an Weihnachten dann beim Abendessen erklären müssen, dass ich andere Ambitionen habe, weil mich da schon der ein oder andere angesprochen gehabt hat und schon mich mit den Gedanken infiziert hat. Den einen oder anderen kennst du ja ganz gut. Und dann habe ich halt auch die Hosen runtergelassen und habe gesagt, tut mir leid, aber es wird nicht der Kreisverband, sondern ich würde gerne Präsident werden und habe auch vor, das jetzt das nächste Jahr ganz intensiv zu betreiben.
Vielen Dank dafür. Wenn man dir jetzt da so zuhört, auch wie du über die Jahre berichtest und wie du quasi in das eine und das andere Amt gefunden hast, dann klingt es für mich so, du wurdest immer gefragt und hast dann Ja gesagt. War das jetzt beim Amt des Präsidenten auch so?
Also,
oder du hast nicht Nein gesagt?
Ich habe nicht Nein gesagt. Aber ich glaube, das ist schon eine typische männliche Eigenschaft, dass man nicht gerne Nein sagt, dass man eher Ja sagt. Aber ich habe auch oft Nein gesagt. Also bei bestimmten Dingen, die ich einfach gesagt habe, okay, das kann ich nicht mehr oder das will ich nicht mehr, dann habe ich auch ganz deutlich Nein gesagt. Aber das waren die Dinge, die ich jetzt gemacht habe, die ich miterlebt habe und wo ich einfach auch ganz gerne und auch mit Freude Ja gesagt habe. Und es gab natürlich viele andere oder einige andere Dinge, wo ich gesagt habe, nein, das mache ich jetzt nicht mehr, weil das geht einfach nicht mehr.
Gab es in all der Zeit Ämter, wo du gesagt hast, das willst du werden? Also wo du selber gesagt hast, dich ins Spiel gebracht hast und gesagt hast, ich möchte jetzt meinetwegen Leiter der Jugendarbeit werden, ich möchte jetzt Bezirksvorsitzender werden, ich möchte jetzt, oder war das immer eher so dieser Mechanismus, dass du gefragt wurdest?
Also ich wollte auf alle Fälle Leiter der Jugendarbeit werden.
Mhm.
Also das war, da war ich einfach unzufrieden mit dem Amtsinhaber und habe gedacht, nee, das will ich besser machen.
Mhm.
In dem BRJ, da wollte ich auch rein. Da war also auch aktiv von mir die Bewerbung. Dass ich dann Vorsitzender vom BRJ mal geworden bin, das war ich ja auch. Das hat sich dann einfach so mit ergeben. Da bin ich ja nicht gefragt worden, sondern das hat sich dann so ergeben im Teamarbeit. Einer muss es übernehmen, das habe ich gerne übernommen. Beim stellvertretenden Leiter, stellvertretenden Vorsitzenden des Landesausschusses Jugend und Kreuz, da bin ich gefragt worden. Hat mir auch geschmeichelt, ist einfach so. Hm. Und dann neben der Staatsministerin dort ein Amt inne zu haben und dann auch mit der mal im Auto rumfahren und so weiter, was ja nicht unbedingt immer Freude bereitet hat, weil das war schon irgendwie sehr beklommen, diese Limousine mit dieser Panzerung und alles. Sie war Justizministerin dort. Es waren ja auch immer wieder Anschläge. Und also das war, ja, also da reinsetzen, das hat irgendwie immer ein blödes Gefühl gegeben. Wobei ich mit ihr sehr, sehr gut zurechtkam. Bei der Renate Schmidt war das dann, die habe ich ja dann geholt und habe sie gefragt. Und später dann, gut, Wasserwacht. Weil das ist halt so, wie es halt ist, wenn du irgendwo am Ort bist. Dann kommt dann einmal der Herr und sagt, du, warst du einmal in der Wasserwacht, hast nicht Lust wieder und so weiter. Und da war ich ja sozusagen in diesem Rohkreuz-Ruhestand, da war das auch kein Problem, da habe ich gesagt, mach mal gern.
Jetzt, gern. Genau, beim Amt des Präsidenten, du hast gesagt, gerade Ende 24 quasi war so die Überlegung, es wird jetzt doch nicht der Kreisvorsitz, der wahrscheinlich auch ein bisschen weniger zeitintensiv, weniger reiseintensiv und so weiter gewesen wäre. Und hast gesagt, okay, du stellst dich zur Verfügung. Und du möchtest kandidieren, aber ja zu einem Zeitpunkt, wo die amtierende Präsidentin ja noch nicht geäußert hat, dass sie nicht mehr antritt, aber auch nicht geäußert hat, dass sie nochmal antritt. Das heißt, du hast vorhin gesagt, dass du, als du mal unzufrieden warst, quasi gesagt hast, so, jetzt werfe ich meinen Hut in den Ring. War das jetzt dann in dem Fall auch wieder so?
Ja.
Warum?
Weil ich unzufrieden war.
Inwiefern?
Also ich habe jetzt 4 Jahre Landesvorstand erlebt und kenne diesen Landesvorstand, kenne viele Vorstandsarbeiten. Und mir hat die Arbeit, wie wir dort arbeiten, hat mir einfach nicht gefallen. Ich habe versucht, nicht in vielen Wortbeiträgen, das muss ich eingestehen, aber in einigen Wortbeiträgen versucht, bestimmte Dinge zu ändern. Dann bekommt man halt, ich sage jetzt mal auch immer wieder mal solche Antworten, wo man sagt, mein Gott, es bewegt sich doch nichts. Und dann irgendwann hat halt, nachdem ich eigentlich gemeint habe, es wird sich irgendwann einmal auch vielleicht in der Präsidentschaft was ändern, auch in der Person des der oder die Präsidentin, Präsidenten, dann kann man vielleicht da was bewegen. Und wie ich dann angesprochen worden bin, da bin ich wirklich angesprochen worden von einer einzelnen Person, die mir diesen Floh dann ins Ohr gesetzt hat. Und wir haben dann auch sehr lange darüber diskutiert. Das war dann schon ein Vierteljahr vorher. Und ich habe dann mir lange Bedenkzeit erbeten, habe ich auch bekommen. Dann haben mich eben andere nochmal angesprochen, mein Bezirksvorsitzender, andere Kollegen aus dem Bezirksvorstand und dann auch andere Kollegen aus dem Umfeld und haben mir dann diesen Floh weiter ins Ohr gesetzt mit dem BRK-Präsidenten. Und dann bin ich nach reiflicher Überlegung und auch Abwägung, weil es ist, bedeutet ja für mich schon auch, meine Freiberuflichkeit muss ich aufgeben. Also ich muss mit dem, was ich jetzt so im Ruhestand habe und bekomme, auch auskommen. Das werde ich sicherlich sogar. Und dann muss ich natürlich meine Freizeit anders gestalten. Und das war schon, hat schon Überlegungen gebraucht. Weil ich weiß ja, dass bestimmte Fristen da sind, wo man bestimmte Dinge auch abliefern muss. Ich sage mal Haushaltsaufstellung, dann Rechnungsabschluss und lauter solche Scherze. Das haben wir fixe Fristen. Das heißt, da müssen wir davor Landesvorstand haben, da müssen wir danach einen Haushaltsausschuss haben. Und das sind alles so Dinge, wo ich einfach nicht laufen lassen möchte. Also wenn ein Haushaltsausschuss seine Sitzung hat, dann sehe ich es schon als Pflicht, dass einer von den Präsidenten dabei ist und auch dann die ein oder anderen Dinge erläutert, dass die Dinge, die wir jetzt auch so leider in der Öffentlichkeit gehabt haben, dass die auf alle Fälle schon vor Ort in einem Gespräch geklärt werden und nicht über die Presse. Also, aber das habe ich mir dann überlegt und dann war die Entscheidung da und wenn die Entscheidung da ist, habe ich ja gesagt, okay gut, was muss ich jetzt alles abgeben? Und dann habe ich gesagt, ich gebe dann alles ab. Weil wenn ich Präsident werden sollte, dann gehe ich auf volles Risiko und sage dann, alles andere ist nicht mehr so wichtig, da bin ich nicht mehr dabei. Mit Ausnahme Kreisvorstand, da haben sie mich berufen, im Bezirksvorstand haben sie mich jetzt auch berufen, aber da habe ich gleich gesagt, wenn ich Präsident werde, dann werde ich aus der sagen, okay, Berufung widerrufen und ich gehe raus aus dem Bezirksvorstand. Im Kreisvorstand, glaube ich, ist nicht das Problem. Zellner ist heute noch Kreisvorsitzender von so einem Kreisverband und war es auch in der Zeit, wo er Präsident war. Das wollte ich auf keinen Fall.
Mhm. Du hast gerade beschrieben, also zum einen hast du schon mal beschrieben, du hattest schon mal einen Zeitpunkt, wo das insbesondere mit dem Jugendrotkreuz im Prinzip erstmal erledigt war und du gesagt hast, naja, jetzt gehe ich in den Rotkreuz-Ruhestand, wo aber dann doch irgendwie das nicht so war, sondern sich was ergeben hat, wo du dann weitergemacht hast. Also die eine Frage wäre, naja, also wie soll ich sagen, lässt dir irgendwie keine Ruhe? Kannst du nicht einfach sagen, okay, das war jetzt gut und dann ist halt auch erledigt und war eine Lebensphase und das ist fein. Irgendwas hat dich ja angetrieben, da weiterzumachen. Was war das? Und das Zweite, du hast dich jetzt ganz konkret entschieden, du hättest Vorsitzender von einem Kreisverband werden können oder eben Präsident. Das sind sehr unterschiedliche Rollen und die Frage wäre ja, was reizt dich jetzt besonders zu sagen, jetzt will ich es wissen, jetzt werde ich Präsident und dafür verzichte ich auf die Erfahrung als Kreisvorsitzender.
Vielleicht jetzt gleich mal auf die letzte Frage eingehend. Das mit dem Präsidenten ist für mich deswegen so wichtig jetzt, weil ich sage, da kann ich was bewegen, da kann ich was verändern. Das hätte ich sicherlich im Kreisverband hätte ich auch was bewegen können, aber die Veränderungen wären wahrscheinlich marginal gewesen. Also wir haben da bestimmte Projekte dort, die mir auch gelegen wären. Also wir haben dort ein Katastrophenschutzzentrum, wir haben ein Grundstück gekauft, wir wollen dort ein Zentrum errichten und so weiter. Das wäre, sage ich mal, ein gefundenes Fressen für mich, rein von der Projektgeschichte her. Und natürlich ist der Kreisverband. Wir haben 15 Millionen sowas im Umsatz. Also das ist ein sehr Schwerpunkt natürlich jetzt auf Rettungsdienst. Also da müsste man vielleicht neue Geschäftsfelder entwickeln. Das müsste man mit einem Geschäftsführer machen. Das hätte man sicherlich Spaß gemacht und hätte man auch machen können. Aber auf der Landesebene habe ich halt gemerkt, dass dort in meinen Augen einfach viel Verbesserungspotenzial liegt, dass man viele Sachen, die einfach ich auch merke oder gemerkt habe im Kreisverband, was nicht so gut läuft, dass man das einfach auf der Landesebene verbessern könnte. Ich sage jetzt mal Dienstleistung. Wenn ich eine Leistung irgendwo mir beziehe, dann erwarte ich, dass diese Leistung eine echte Dienstleistung ist und dass ich was habe davon. Wenn ich nichts habe davon und ich muss nur kaufen, weil es eben die Landesebene anbietet und ich suche mir aber dann nebenbei einen anderen vor Ort und der macht das. Also da ist irgendwas faul im Gebälk. Und ich habe jetzt auch das Glück, muss man sagen, dass noch keine neue Landesgeschäftsführung in dem Sinn gefunden wurde, sondern nur ein Interimslandesgeschäftsführer, mit dem ich auch mich sehr gut verstehe und der ähnlich tickt wie ich. Jetzt haben wir halt einfach die Chance, dass wir Dinge verändern können. In der Landesgeschäftsstelle, im Landesvorstand, im Präsidium. Und da gibt es einfach Verbesserungspotenzial. Und das würde mich freuen, wenn ich das machen könnte. Jetzt habe ich aber die erste Frage vergessen.
Also diese Frage, wenn du schon mal quasi bei deinem Rotkreuz-Ruhestand angekommen bist und jetzt hast du es aber doch nicht lassen können. Und jetzt könnte man es ja so ähnlich sehen, zu sagen, naja, vielleicht wäre jetzt auch ein Zeitpunkt, jetzt geht es in die Rente, da hört man vielleicht einfach auf. Nein, irgendwas gibt es, was dich da treibt, da noch weiterzumachen. Ist die Mission noch nicht erfüllt oder was ist der Kern?
Also ich habe ja immer wieder was Neues gemacht. Also das habe ich ja im Berufsleben ja auch gehabt. Ich habe im Berufsleben war es so, dass ich ein Projekt gehabt habe. Wenn ich Glück gehabt habe, ich gewusst, was ich mache. Wenn ich Pech gehabt habe, habe ich mich reinarbeiten müssen. Habe zum Beispiel ein Werk für Gore-Tec aufgebaut. Da war ich ein Projektleiter für den Trockenteil und ein Projektleiter war für den Nassteil, für den chemischen Teil da. Und ich bin dort von den Amis gebrieft worden, was ich zu tun hätte und so weiter. Und da hat man mir gesagt gehabt, ich sollte dort Reinraumtechnik können. Und wenn ich Reinraumtechnik kann, dann passt es. Und das habe ich ihnen auch erklärt, was ich alles schon gemacht habe in Reinräumen. Und dann war das. Und dann ist es losgegangen, habe ich das erste Schema und Projektbeschreibung bekommen und so. Dann habe ich das angeschaut und denke mir, ja, Reinräume sind schon da, alles im Reinraum drin. Aber ich habe dann erst gemerkt, dass ich mich ja nicht um die Reinräume kümmern muss, sondern um das, was da drin passiert. Da war erst einmal Übernahme aus einem chemischen Prozess was in Art Ofenbleche. Diese Ofenbleche wurden mit einem Roboter in Wägerl reingefahren. Die Wägerl wurden dann rübergebracht in Öfen. In Öfen wurde das getrocknet. Dann wurde das von dem Ofen wieder raus, wurde reingekippt in ein Silo. In das Silo gab es eine Fassabfüllung. Die Fässer mussten davor gereinigt werden in der Waschmaschine. Die Bleche mussten auch gereinigt werden in der Waschmaschine, mussten wieder zurückgebracht werden, wieder zurück da zu dem Koagulator und dort wieder aufgenommen und so. Habe noch nie in meinem Leben zu dem Zeitpunkt irgendwas gemacht, was irgendein Roboter gemacht hat. Ich habe noch nie was mit Waschmaschinen gehabt. Ich habe nie irgendwas mit Öfen gehabt, wo man irgendwas mit plus minus, also auf ein, ich sag mal, das war zwei mal zwei Meter der Raum. Und der musste praktisch an jeder Ecke, durfte der Temperaturunterschied von maximal 2 Grad sein, bei 100 Grad, also bei 200 irgendwas Grad. Und man durfte im Raum selber auch nicht unter 18, also über 18 Grad Celsius kommen, weil dann wär dieses Pulver nicht mehr pulverförmig gewesen, sondern wäre verklebt und lauter so Scherze. Und das war total Neuland für mich. Aber ich habe mich reingefuchst, habe das gemacht und habe es soweit so geschafft, dass ich sogar die Erweiterung von dieser Anlage dann auch wieder bekommen habe. Also das hat einfach immer Spaß gemacht, sowas neu zu erfinden. Und das ist im Roten Kreuz auch nichts anderes. Die einzelnen Ebenen, immer wieder andere Aufgaben. Und dann natürlich Wasserwacht, das ist ja auch wieder was anderes als wie das Jugendrotkreuz. Und dann auch, ich sage jetzt mal, ich war im Katastrophenschutz ja auch noch mit tätig, ich habe da auch noch ein paar Sachen gemacht. Also es war einfach immer wieder was Neues. Und das hat mir immer wieder bewegt. Und jetzt ist ja auch wieder was Neues. Hat zwar wieder mit Menschen zu tun, hat wieder was mit irgendwelchen organisatorischen Sachen zu tun, mit vielen Menschen reden und so weiter, Dinge zusammenführen, Konflikte lösen und so weiter. Aber ich glaube, das ist wieder was Neues und freue mich darauf.
Genau, bevor wir zu ein bisschen unangenehmeren Dingen kommen, machen wir erst was fürs Herz.
Oh.
Und zwar, du hast ja vorhin in deinem Statement schon über die Grundsätze auch gesprochen, insbesondere den Grundsatz der Menschlichkeit betont. Und wir haben ja heuer tatsächlich gerade die Situation, dass die Grundsätze in der Formulierung, wie wir sie heute verwenden und kennen, die haben ja, sind vor 60 Jahren so beschlossen worden, also 1965 haben wir jetzt gerade 60 Jahre Grundsätze in dieser Formulierung. Was bedeuten die für dich persönlich und für Rotkreuzarbeit im Alltag? Wie ist dein Verhältnis zu den Grundsätzen?
Ich glaube, sie sind wichtig. Sie sind eine Leitlinie, an die wir uns immer wieder orientieren sollten, aber auch erinnern sollten. Weil diese Grundsätze verschaffen mir diese Dinge, was ich eingangs auch gesagt habe, dass wir praktisch, wenn irgendwelche Konflikte sind, dort präsent sein dürfen. Dass wir mit Menschen, mit Konfliktparteien reden können, dass wir dort arbeiten, handeln können. Natürlich oft auch unter Lebensgefahr, das darf man nicht vergessen. Also wenn ich da jetzt an afrikanische Länder denke, wo es vielleicht, wo jetzt momentan im Sudan, Südsudan, wo also auch Hilfskräfte ermordet werden, da ist es sicherlich sehr, sehr schwierig. Aber auch dort kann man dann eben über dadurch, dass diese sieben Grundsätze uns ja unsere Leitlinie sind, haben wir doch zumindest die Chance, was zu bewegen. Und ja, ich bin jetzt wahrscheinlich auch, wenn ich gewählt werde, einer der wenigen Präsidenten, die nicht irgendwo stark an irgendeinem politischen Gängel hängen. Also ich bin weder in der CSU, ich bin in der SPD, okay, aber ich bin ein kleines Würstel, sage jetzt mal, in der SPD. Ich bin dort Stadtrat und mehr habe ich nicht. Und mir ist wichtig, dass wir unparteiisch sind. Und ich denke, da bin ich oder würde ich sicherlich einer der unparteiischsten Präsidenten sein in der letzten 50 Jahre, weil die kenne ich.
Genau, insbesondere wird es dann auch ja ein Stück weit auf die Neutralität beziehen. Aber ja, weil du das gerade so ansprichst, ist es, also das hat es ja in der Vergangenheit oft gegeben, dass insbesondere PräsidentInnenrollen mit Menschen aus der Politik, auch aus der Berufspolitik besetzt waren. Du hast jetzt das betont, dass du das explizit jetzt, dass das auf dich nicht zutrifft, auch wenn du dich auch politisch engagierst. Wie weit ist das, was ist da das Problem welche Begleiterscheinungen oder welche Vor- und Nachteile hat das, wenn das ein Berufspolitiker macht?
Ich möchte nicht sagen, dass es Nachteile hat. Also das Einzige, also was man schon feststellen muss als Präsident, wenn man sein Amt ernst nimmt, und das möchte ich auch der jetzigen Präsidentin bescheinigen, dass sie ihr Amt ernst genommen hat, dann erfordert das unheimlich viel Zeit. Das heißt, diese Zeit muss man sich einteilen können. Und wenn ich jetzt daran denke, wie ich mir die Zeit oft eingeteilt habe, wie ich sage jetzt mal stellvertretender Vorsitzender Landesausschuss Jugendrotkreuz oder dann Bundesleiter war, dann konnte ich mir diese Zeit nur deswegen einteilen, weil mein Arbeitgeber mir diese Zeiteinteilung ermöglicht hat. Ich durfte zum Beispiel bei Zugfahrten Homeoffice machen. Und wenn man das nicht machen kann, dann kannst auch dieses Amt nicht ausführen, weil du bist so viel auf Reisen und bist so viel unterwegs, da so viel Urlaub hast du gar nicht, was du da wegnehmen musst. Und darum ist es sicherlich auch so, dass ein politisch orientierter oder im Beruf Politiker stehender Mensch, dass der sich seine Zeit einfach anders da einteilen kann. Dass er dann aber auch nicht so viel Zeit erübrigen kann, dass er vielleicht, ja, dass er das eine oder andere einfach anderen überlassen muss. Aber darum glaube ich, ist auch da die Politik relativ groß präsent gewesen und immer noch präsent, was ja auch in Ordnung ist. Ich habe jetzt nichts gegen Politiker, aber ich glaube, es gehört auch eine gewisse Ausgewogenheit rein und es gehört vor allen Dingen das rein, dass egal wer jetzt meine Vizepräsidenten werden, ich werde dann schon so frei sein und werde dann auch sagen, wenn ich irgendwann mal einen Post mitbekomme, der menschenfeindlich ist oder der einfach nicht in diese sieben Grundsätze reinpasst, dass ich dann das ansprechen werde und sagen, du, das war jetzt ungeschickt, das gefällt mir nicht. Also wenn du das im Kontext mit dem Roten Kreuz siehst, dann würde ich dich einfach bitten, das nächstes Mal nicht mehr so zu sagen.
Genau, weil das gilt ja nicht nur für die Präsidentinnen, Präsidenten, VizepräsidentInnen, das gilt ja für alle Rotkreuzerinnen und Rotkreuzer, dass sie sich ein Stück bewusst sein müssen in der Kommunikation, wo passt es zu meiner Rolle im Roten Kreuz und wo halt vielleicht nicht, weil ich Das, ja. Also das ist sicher ein sensibles Feld, genau.
Aber ich denke, wir müssen halt auch Vorbild sein.
Absolut, ja, genau.
Das geht's mir da. Also dass die anderen auch das müssen oder sollten, müssten, das ist auch für mich selbstverständlich, aber das Vorbild muss ja auch sein. Und ich vielleicht nur ergänzen, ich möchte auch natürlich nicht immer irgendwo gut Kind irgendwo sein, sondern wenn es ein Problem gibt, wenn es irgendwo auch in der Gesellschaft irgendein Problem gibt, auf das wir eine Antwort geben möchten, dann sollte unser Präsidium darüber beraten und sagen, unsere Stellungnahme ist so und so und diese Stellungnahme kann man auch an die Politik weitergeben. Also es soll nicht so sein, dass wir erst fragen und dann dürfen oder dürfen wir nicht, sondern wir machen. Also mir gefällt zum Beispiel die VDK-Präsidentin sehr gut, die ja immer zu gesellschaftlichen Problemen auch immer was sagt. Also ich bin selber VDK-Mitglied und ich finde es einfach gut, wenn man da einfach Position bezieht und diese Position auch für die Menschen hier in Bayern artikuliert.
Jetzt haben wir auf der 41. Landesversammlung, also 2023, viel über Verbandsfinanzierung und so weiter gesprochen. Und eigentlich ja auch da wurde eine Strukturdiskussion beschlossen, ohne dass jetzt bisher substanziell was passiert ist. Welchen konkreten Handlungsbedarf siehst du denn zum Thema Finanzierung, Struktur der Organisation? Bisschen was klang vorhin schon bei deinem Statement an, aber letztendlich jetzt mal ein bisschen konkret, was müssen wir tun bei Finanzierung und auch bei der Struktur der Organisation?
Fangen wir mit der Finanzierung an. Ich denke, es muss jedem klar sein, wie finanzieren wir was auf Landesebene und auch auf Bezirksebene. Ich glaube, auf der Bezirksebene ist mir also habe ich schon das Gefühl, dass es relativ klar ist, was dort finanziert wird. Also ich denke, da sind die Haushaltspläne relativ klar und sind auch übersichtlicher. Auf der Landesebene hat man halt schon ich denke, wir müssen auf der Landesebene genau schauen, was wird finanziert aufgrund einer Dienstleistung. Dann müssen wir schauen, was wird finanziert durch die Umlage, weil das sind ja schon zwei verschiedene Dinge. Und man muss dann auch schauen, okay, die Dienstleistungen sind das und das und das. Das kann man wegnehmen und dann müsste der Rest ja für die Umlage zur Verfügung stehen. Und da würde es mich persönlich natürlich schon interessieren, wo fließt da wirklich das Geld hin? Wir haben ja nicht nur die Umlage dann, wir haben ja auch die Abführungen unserer Tochtergesellschaften, die ja auch eigentlich nur an die Landesgeschäftsstelle fließen. Ich denke, auch da muss man mal drüber reden, ist das so okay oder ist das nicht okay, weil es ist ja im Endeffekt auch eine gewisse versteckte Umlage.
Ja, oder andersrum, wenn da halt weniger rauskommt, dann muss halt noch mehr über Umlagen getragen werden. Also das ist, wenn es das anders umverteilt,
links, rechts,
dann fehlt halt noch mehr Geld, genau, auf der Ebene. Also aber genau, es geht ja am Schluss geht es ja darum, was für Leistungen werden auf Landesebene erbracht und wie finanziert man das, genau, weil keine eigenen Erlöse in der Regel generiert werden, weil das ja auf der Kreisverbandsebene, richtig, passiert.
Also was sicherlich sehe ich unumstritten, sind die Aufgaben, die wir als Landesverband wirklich haben. Also sagen wir, diese Vertretung gegenüber den Ministerien, gegenüber den Landesgeschichten. Also ich denke, da das muss man aber auch schauen, was braucht man dort an Geld? Wer ist dort drin? Und für mich ist wichtig, dass man einfach alles anschaut. Also dass man nicht nur die Sachen anschaut, die nicht refinanziert sind, weil da hat man ab und zu das Gefühl, dass man schaut immer auf die Sachen, was nicht refinanziert ist. Was refinanziert ist, lässt man dann auf der Seite liegen und sagt, gut, da haben wir ja kein Problem. So sehe ich das nicht, weil ich denke, auch bei den finanzierten Sachen muss man hinschauen. Ist das wirklich notwendig? Ist das auch so wirklich refinanziert, wie man sagt? Und kann man dann nicht, ich sage jetzt mal, auch Dinge, die refinanziert werden, so gestalten, dass zum Beispiel, ich denke jetzt mal im Jugendruckkreuz, dass die Wasserwachtjugend, die Bereitschaftsjugend auch was davon hat, was Jugendarbeit betrifft. Weil Jugendring sind wir ja, wir bekommen vom Jugendring Geld und dann ist ja das nicht nur alleine fürs Jugendruckkreuz, sage ich jetzt mal als ehemaliger Jugendruckkreuzvertreter, da erlaube ich mir das zu sagen, fürs Jugendruckkreuz alleine da, sondern das ist dann auch für die Jugendarbeit in der Wasserwacht und Jugendarbeit in der Bereitschaft mit dabei. Also das sind aber so heiße Eisen, die werden wir irgendwann einmal auch angehen müssen und einmal darüber reden müssen.
Ja, das glaube ich allerdings auch. Genau.
Aber das ist jetzt nur ein kleines Beispiel.
Ja, genau, also, das wollen wir gar nicht vertiefen. Aber letztendlich, ich identifiziere also den konkreten Handlungsbedarf, den du siehst, ist quasi erstmal eine Bestandsaufnahme machen.
Ja.
Wo kommt Geld her, wo geht Geld hin? Und das quasi die Finanzströme sich genau anzuschauen und dann zu schauen, welchen Bedarf es gibt. Also du könntest jetzt nicht sagen, irgendwie dieses und jenes ist heute bereits sehr ineffizient und das möchtest du ändern, zum Beispiel.
Nein, aber das kann ich auch gar nicht, weil als Landesvorstandsmitglied kriegst du das gar nicht mit. Was du als Landesvorstandsmitglied kriegst, ist zu einer Sitzung, wenn du Pech hast, 500 Seiten, die du dann natürlich fleißig durcharbeitest und liest, weil du hast da 14 Tage Zeit zum Lesen. Und dann arbeitest du das Wichtigste raus. Also ist jetzt ironisch gemeint, gell? Also weil das hast du überhaupt keine Chance. Wenn du im Berufsleben stehst und dann 500 Seiten, lest du mal einen Roman mit 500 Seiten und da brauchst du vielleicht bloß was antickern. Bei den Unterlagen ist das ein bisschen anders da. Also da brauchst du dann schon auch immer wieder mal den einen oder anderen, der dann einen Fokus drauf wirft und sagt, gut, okay, das brauchst du jetzt nicht so intensiv durchlesen und da schaust du mal ein bisschen genauer rein. Und wenn dann so ein Haushaltsplan kommt und dann sind da viele Charts, dann hast du dann bloß 150 Seiten. Ist aber auch, also für mich sind das Dinge, wo ich sage, das wird deswegen gemacht, damit man nicht allzu viele Fragen stellt und dass man einfach ein bisschen verwirrter ist. Ich möchte, und das habe ich auch schon einmal bei einer Sitzung des Landesvorstandes gesagt, ich möchte da gern ein Managementleiter haben, wo einfach die wichtigsten Dinge fixiert sind. Da gibt es ein Schema, das habe ich auch bei meinem Projekt immer gehabt. Und dann steht unten dort, der unter Beschluss ist zu fassen und basta. Und da kann ja auch die Stellungnahme von den Schatzmeistern noch mit rein. Die müssen auch nicht über 10 Seiten sein, sondern da langen wir auch zwei Seiten. Und dann kann man sich ein Bild daraus machen und dann kann man sagen, okay, gut, das machen wir oder machen wir nicht. Also da möchte ich verändern, dass einfach in den Sitzungen ganz klar der Fokus drauf ist, warum, wieso und wie machen wir es besser oder welchen Beschluss wollen wir dann haben. Also ich denke, das ist so eine Geschichte, wo ich auf alle Fälle relativ schnell machen möchte, aber das werde ich auch nicht jetzt als Order die Mufti machen, sondern das werde ich im Präsidium besprechen. Ich habe vor, relativ zeitnah eine Klausurtagung durchzuführen und dort solche Dinge, die organisatorischer Natur sind, einfach zu besprechen. Da gehört auch zum Beispiel rein, das Präsidium befasst sich zu 80-90% mit Bauausschuss-Sachen. Und ich sage jetzt mit Absicht Bauausschuss, weil das müssen wir anders da regeln.
Also weil da bestimmte Wertgrenzen erreicht sind, wo das Präsidium zuständig ist und weil das so ist, muss man darüber halt befinden. Und das sind aber vielleicht jetzt nicht, also das sind natürlich wichtige Themen, aber jetzt nicht eigentlich strategisch relevant, sondern das sind eigentlich
handwerkliche Sachen. Und also ich war jetzt in der Politik immer wieder im Bauausschuss und dort haben wir natürlich auch Baumaßnahmen besprochen. Das ist uns vorgestellt worden, das ist entsprechend vorbereitet worden. Und jetzt kann man eins sagen, entweder die Vorbereitung ist auch im BRK gut. Also da möchte ich jetzt ja nichts sagen. Also der Kollege, der macht das voll, also sehr gewissenhaft und gründlich. Also da fällt nichts. Aber dann kommt es halt in diesen ins Präsidium rein und ich war selber in zwei Präsidiumssitzungen dabei. Und dann müssen praktisch die Geschäftsführer, die Vorsitzenden antanzen. Wenn sie Pech haben, warten sie 1,5 Stunden drauf, draußen vor der Tür, bis drankommen bei dem Tagesordnungspunkt. Und dann kommen sich die eigentlich teilweise vor, als würden es vorgeführt. Muss das sein? Also man kann es jetzt halt ändern durch Ändern der Grenzen, was man hat, also der Wertegrenzen, dass man da schaut. Und man kann es ändern, dass man vielleicht einen Teil ins Hauptamt verlagert, dass man sagt, okay, gut, da wird geprüft und es wird dann nur bestimmte Dinge werden dann ins Präsidium reingebracht. Aber wichtig wäre, dass das Präsidium von dieser Hauptlast entlastet wird, damit es genau diese ordinären Aufgaben, wie zum Beispiel Strategie, was du ja vorhin schon angesprochen hast, dass man das einfach dann auch machen kann, weil die haben ja gar keine Zeit gehabt. Die haben eine Sitzung gehabt, wo sie sich mit strategischen Dingen befasst haben und dann war wieder Wechsel in der Geschäftsführung und so weiter. Also
das eine Thema war ja quasi das Thema Finanzierung, das andere Thema war das Thema Struktur. Du hast vorhin schon angesprochen, Kreisverbände ganz wichtig, Landesverband ganz wichtig und Bezirke irgendwie auch wichtig. Das heißt, die Struktur, wenn man das jetzt als Struktur umfasst, bleibt so, wie sie ist unter dir.
Also ich bin mir sicher, dass wir in den 4 Jahren diese Struktur nicht grundlegend ändern können. Mhm. Weil das wird...
Müssten wir denn?
Momentan sehe ich keinen Bedarf dran, aber es wird eine Diskussion entstehen, wo dann einfach diese Dinge auch wieder angesprochen werden. Aber solche Organisationsprozesse sehe ich jetzt halt nicht auf, kurzfristig schon gar nicht, mittelfristig im Ansatz, aber langfristig dann in der Umsetzung. Mhm. Unser Problem in der Vergangenheit, und ich habe jetzt, halt, weiß nicht, wie viele Strukturprozesse ich schon miterlebt habe, wir haben es immer geschafft zu diskutieren, wir haben es dann immer irgendwie geschafft, das zu fixieren in irgendeinem Papier, und das ist dann wahnsinnig schnell in die Schublade und umgesetzt worden ist nichts. Also meines Wissens nichts. Wir haben jetzt auch wieder Ehrenamt und so weiter, haben wir auch Arbeitskreise gehabt und haben tolle Sachen gemacht, aber passiert ist nichts. Und das möchte ich schon ändern. Also wenn wir was angehen, dann sollte es auch angegangen werden. Und dann sollte man auch immer wieder die Leute informieren, was passiert. Was mich hier zum Beispiel unheimlich gestört hat, war bei dieser Landesversammlung, da ist doch überhaupt nichts rausgegangen, was jetzt bei dieser Landesversammlung passiert. Also es sind jetzt diese 18 Anträge sind draußen, aber dass das einmal irgendwie diskutiert worden ist oder so, das wird jetzt in kleinen Gremien im Kreisverband, ich habe jetzt meinen Kreisverband, die haben mich eingeladen und haben gesagt, du, jetzt sitzen wir uns einmal zusammen und schauen uns die 17 Punkte an und dann möchte man gern wissen, was du dazu sagst. Das kann ich aber nicht in 74 Kreisverbänden machen. Und sonst hat es auch keiner gemacht. Jetzt machen es halt die Bezirke, wenn es geht, auf ihren Foren.
Oder auf anderen Gliederungsebenen, aber insgesamt tatsächlich, dass alle Delegierten sich dazu austauschen, das gibt es erstmal nicht. Und muss man ja auch sagen, das ist was mir jetzt nochmal aufgefallen ist. Also die Landesversammlung dauert ja schon mal nur einen Tag. Davon ist ein halben Tag ist salbungsvolle Worte. Und für das inhaltliche Programm haben wir im Wesentlichen 4 Stunden Zeit. Das ist, wenn man das alle 2 Jahre macht, halt auch nicht viel Zeit, um da die grundlegenden Entscheidungen zu treffen oder halt bestimmte Diskussionen zu führen, wo es halt jetzt insbesondere ein bisschen um die Wurst geht, also zum Beispiel um Finanzierung und Strukturen. Und das ist ja nicht Gott gegeben. Also das kann man ja anders gestalten, wenn man das will. Und da hat möglicherweise ja auch ein Präsident einen gewissen Einfluss. Bin mal gespannt, was du draus machst. Aber das ist etwas, was mir immer wieder auffällt. Und dann wird vielleicht noch rumgelitten, dass jetzt aber so ganz schön knapp ist und jetzt müssen alle heim. Und wir denken, ja.
Jetzt ist ja schon hingewiesen worden, dass vor 19 Uhr nicht Schluss ist.
Ach so, okay. Das habe ich noch nicht gelesen. Aber gut.
Doch, doch.
Also Leute, passt alle ab Uhrzeit ein.
Abendverpflegung ist geplant.
Sichergestellt, sehr gut. Jawohl. Du hast schon gerade ein bisschen angedeutet, weil, also jetzt mal zum Beispiel der Gremienarbeit und dass da eben natürlich entsprechende Vorlagen und Unterstützung braucht und das haben wir ja immer wieder in der Diskussion. Also wir haben ja eine komplizierte Struktur mit einem ehrenamtlichen Management und auch mit einer beruflichen Unterstützungsstruktur und beruflichem Management für bestimmte Aufgaben. Die Frage, wie man sich die aufteilt, ist ein Teil in der Satzung beantwortet, ein Teil ergibt sich vielleicht auch zur Zusammenarbeit. Die Frage ist, du hast eins schon angedeutet, eben wie könnte man Gremienarbeit besser unterstützen und vorbereiten, aber also wie willst denn du das Zusammenspiel von Ehren- und Hauptamt im Management gestalten? Und zweiter Teil der Frage, wie funktioniert denn das möglichst vertrauensvoll und wirkungsvoll? Was ist da dein Rezept? Also Zusammenarbeit, Ehrenamt und Hauptamt im Management und wie macht man das besonders vertrauens- und wirkungsvoll?
Ich glaube, das ist auch, hat was mit Organisationsstruktur sicherlich zu tun. Das heißt, wir werden schon überlegen müssen, wo liegen die Verantwortlichkeiten. Und ich denke, der Geschäftsbetrieb gehört halt ins Hauptamt und der muss auch im Hauptamt erfolgen. Und da ist das Ehrenamt nur, ich sage mal, dieser Aufsichtsrat, der eben vorgibt, wo sie hinwollen, also Strategie macht, der dann auch bestimmte Teile ja sagt, okay, gut, nicht nur Strategie ist jetzt wichtig, sondern wir wollen das und das wollen wir jetzt erledigt haben in dem Zeitraum. Und das wird dann im Hauptamt umgesetzt. Das ist einmal das eine. Das sollte natürlich auch in einem kameradschaftlichen, Teamgeist beseelten Struktur passieren. Ich habe das Gefühl, dass sich einige, möchte mir jetzt vorsichtig ausdrücken, einige Kreisvorstände gar nicht bewusst sind, was sie für Aufgaben haben. Also, und welche Verantwortung das sie auch haben. Es gibt ja Kreisverbände, die froh und munter in Minus wirtschaften. Und da muss man auch schneller und früher einen Riegel vorschieben und dann sagen, okay, gut, Feststellung, sanierungsbedürftig und so weiter. und dann eben auch die Dinge entsprechend einleiten. Da darf man nicht so lange hinwarten, wie es in der Vergangenheit passiert ist. Also da muss auch Mechanismen geben, dass man das schneller macht. Und dann ist natürlich die ehrenamtliche Struktur, da geht es ja dann auch um die Gemeinschaften, dass die Gemeinschaften, sagen wir, auskömmliches Finanzkonzept oder Struktur haben, dass sie also die Aufgaben, die auch auf uns zukommen werden zukünftig, sei es jetzt halt im Katastrophenfall, da hoffe ich, dass nicht zu viel passiert, aber trotzdem, dass wir gut vorbereitet sind und auch die Möglichkeiten, die Geschichten, die wir, also die Gerätschaften und so weiter, auch die Manpower, den wir brauchen, dass wir den auch haben. Da gibt es zum Beispiel ja auch noch das Problem, dass wir ja gar nicht wissen, oder gut, bei der Katastrophe ist es noch einfacher. Aber wenn jetzt zum Beispiel Zivilgeschichte passiert, dass wir jetzt schlimmstenfalls in einen Verteidigungsfall reinrutschen, dass wir also jetzt hier praktisch unser DRK-Gesetz, wo uns ja dann verpflichtet, zum Beispiel eben bei der Bundeswehr im Sanitätsbereich unterstützend tätig zu werden, das sind so Dinge, da müssen wir halt auch wissen, wie viele Leute haben wir wirklich in einem solchen Fall auch zur Verfügung, wenn irgendein solcher Fall eintreten sollte in der Zukunft. Ich denke, da müssen wir noch unsere Hausaufgaben machen, weil wer ist Doppelmitglied in irgendeiner Gemeinschaft, wer ist noch zusätzlich bei der Feuerwehr, wer ist bei der Polizei, wer ist unabkömmlich, weil er im Landratsamt arbeitet und. Da gibt es ja x Dinge und ich denke, da haben wir von diesen 200.000, wo wir immer sprechen, dass wir aktive Mitglieder haben, das wird ziemlich eingeschrumpft werden. Wer dann wirklich in so einem Fall, wo wir hoffentlich nie haben werden, aber trotzdem zur Verfügung stehen müssen, was haben wir dann da?
Ja, genau, das wäre nachher auch noch eine Frage gewesen, gerade bei diesem Thema Einsatzorganisation, weil, wie du es beschreibst, also man hat einerseits mehr Herausforderungen durch so, also alles, was so Anlässe für Katastrophen und so sind und möglicherweise auch dann künftig mehr Vorbereitung jedenfalls auf Zivilschutzaufgaben. Und du hast gerade schon gesagt, also war die Frage wäre gewesen, naja, wie sind wir da so aufgestellt? Du würdest sagen, also es ist nicht so, dass da nichts da ist, wir haben ja da viel Erfahrung, aber es ist schon so, dass man da noch Hausaufgaben machen muss, um im Zweifelsfall dann vorbereitet zu sein, wenn es soweit kommt.
Ich denke, für eine Katastrophe, das haben wir jetzt immer gesehen, da sind wir ganz gut gerüstet, da sind wir auch ganz gut organisiert insofern, dass viele Leute einfach von sich aus schon mit organisieren und das läuft ganz gut. Es läuft vielleicht nicht immer 100% koordiniert und es wird auch immer wieder die ein oder anderen Frustrationen geben, weil der Zug nicht eingesetzt wird oder die Kräfte nicht eingesetzt werden. Das haben wir leider immer wieder. Aber ich glaube, das können wir ganz gut bewältigen. Wie es dann ist, wenn das länger als wie 5-6 Tage dauert, das ist dann wieder ein anderes Thema, weil da muss man Nachschub, da muss man schauen, wie kann man, wenn ich jetzt heute an so Katastrophen denke, dann denkt man immer an Bereitschaft, dann denkt man an Wasserwacht, dann denkt man an Bergwacht. Aber da sind ja die Einsatzkräfte begrenzt. Und wenn die Züge mal so 3, 4, 5, 6 Tage im Einsatz sind, dann schwindet das Ganze. Da müssen wir schon einmal überlegen, was kann man mit dem Jugendkreuz machen, was kann man mit den WUs machen. Also die Dinge, ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja, weil du gerade das Thema Durchhaltefähigkeit ansprichst, was da ja immer wieder auch in der Diskussion ist und was da aus meiner Sicht auch durchaus helfen könnte, wäre ja insbesondere alles, was mit, du hast vorher schon die Rolle der Arbeitgeber betont, also Freistellungsansprüche, da ist auch was passiert und da hat es eine gewisse Entwicklung gegeben, aber hast du den Eindruck, da wäre möglicherweise noch ein politisches Handlungsfeld, wo man die Rahmenbedingungen noch besser setzen könnte, was die Gleichstellung insbesondere mit anderen Hilfsorganisationen oder Einsatzorganisationen angeht?
Also Helfergleichstellung, da ist sicherlich auch Luft nach oben. Weil jetzt ist ja so, dass wir zwar freigestellt werden, wenn so ein Einsatz ist, wenn der angeordnet ist von der Leitstelle und so weiter, dann ist das ja kein großes Problem. Aber die Ausbildung zum Beispiel unserer Zugführer oder unserer Gruppenführer und so weiter, diese Ausbildung fällt ja nicht runter. Das heißt, da ist man auf die Arbeitgeber angewiesen, ob die freistellen oder nicht freistellen und so weiter. Und da wäre halt, ich sage mal, die Gleichstellung mit anderen Rettungskräften, da sprechen wir ja von der Feuerwehr im Endeffekt, wäre da schon noch ein politisches Ziel, das wir erreichen müssen. Und da hat auch die DRK-Präsidentin ein klares Wort getroffen oder gefällt. Und in dieses Horn würde ich genauso reinblasen und versuchen, dort wieder einen Schritt weiterzukommen.
Jetzt ist ja das Rote Kreuz nicht nur von Ehrenamt geprägt, sondern auch von hauptberuflichen Arbeitsplätzen. Aber in beiden Fällen ist so die Frage, die wir uns stellen, was macht denn Ehrenamt und was macht hauptberufliche Arbeitsplätze im Roten Kreuz attraktiv? Und was kannst du dazu beitragen, dass das so bleibt oder sogar noch besser wird?
Also ich glaube, zum einen muss man den Leuten schon sagen, dass sie, wenn sie im Roten Kreuz arbeiten, wir haben ja so, ich weiß jetzt die Zahl nicht genau, aber so um die 34.000 Mitarbeiter, ist es ein relativ sicherer Arbeitsplatz. Wird nach Tarif bezahlt und ich denke, viele haben auch Spaß und Freude an dieser Arbeit. Momentan habe ich schon das Gefühl, dass manche einfach auch gewisse Ängste haben, weil einfach die wirtschaftliche Lage eines Kreisverbandes miese ist. Dann hat man einfach Ängste als Arbeitnehmer. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch dann Ängste, wenn solche Dinge wie Landesebene umstrukturieren oder Bezirksebene, braucht man es nicht, da kommen auch diese Ängste auf. Und diese Ängste, glaube ich, die muss man auch nehmen, weil wir brauchen Mitarbeiter, wir haben Mitarbeitermangel in bestimmten Bereichen und zwar ganz gewaltig oft in den Pflegebereichen. Das heißt, wir suchen dort Leute, das heißt, da müssen wir auch schauen, dass wir so attraktiv gestalten, dass dort dass die Leute auch gerne kommen und bei uns bleiben. Aber ich möchte aber auch sagen, ich als Präsident bin nicht der Geschäftsführer. Also es wird ein gutes Miteinander geben müssen, es wird Abstimmungen geben müssen, aber die Geschäfte und auch solche Dinge, was Mitarbeiter betrifft, da kann man, ich sage mal, als Präsident ein gutes Klima mitschaffen, aber das Handling und so weiter muss durch die Geschäftsleitung und zur Geschäftsführung passieren. Ich denke, es gab ja Geschäftsführer, die waren so 50% Landesgeschäftsführer und 50% schon Präsident. Und der Präsident war so das Beiwerk. Der hat halt dann irgendwann einmal winken oder was machen dürfen. Namen will ich da nicht nennen, aber ich denke, ihr kennt es ja. Und das, glaube ich, das ist nicht der Sinn und Zweck. Also, und ich will auch nicht 50% Geschäftsführer und 50% Präsident sein. Also ich möchte 100% Präsident sein und 100% muss der Landesgeschäftsführer seinen Laden leiten oder die beiden, weil es sind ja zwei dann.
Dann konkreter nachgefragt, wir können gerne trennen in Strategie für den ehrenamtlichen Teil und operatives Geschäft für die Geschäftsführung. Dann würde ich sagen, klar, die Landesgeschäftsführung oder dann auch auf den anderen Ebenen die GeschäftsführerInnen, die müssen dann das operativ umsetzen. Aber welche strategischen Weichenstellungen würdest du denn gerne setzen, damit das Rote Kreuz ein attraktiver Arbeitgeber ist oder noch attraktiver wird? Weil klar, Tariflohn ist schon mal ganz gut. Die Tarifentgelttabelle ist wahrscheinlich in Cham besser aushaltbar als in München und Umgebung. Das ist auch klar. Wir sehen da Herausforderungen. Wir sehen gleichzeitig, dass egal ob es die Bezirke sind oder die Kreisverbände oder auch die Landesebene, dass die sagen, Tariflöhne sind aber auch ganz schön gestiegen. Teilweise um 7% und so weiter. Wie sollen wir uns das leisten bei klammen Kassen? Gleichzeitig will man natürlich auch in verschiedenen Geschäftsfeldern, wo wir unterwegs sind und MitbewerberInnen haben, die teilweise nicht tarifgebunden sind, dadurch vielleicht flexibler sind oder tarifgebunden sind. Das heißt, Geld ist ja nicht alles, das macht einiges aus, aber was gibt es vielleicht für strategische Ideen zu sagen? Das ist ein Rahmen, in dem sich auch eine Geschäftsführung bewegen kann, damit das Rote Kreuz eben nicht nur schöne Werte sich auf die Fahne schreibt, sondern auch insgesamt einfach ein attraktiver Arbeitgeber ist.
Ja, also mit Strategie werden wir uns sicherlich auch im Präsidium befassen müssen. Und ich werde, also da werden wir auch entsprechende Vorlagen mit einbringen. Was jetzt diese Arbeitgebergeschichte betrifft. Ich denke, zum einen müssen wir schon herausstellen, was für Vorteile haben wir in unserem Verband. Also was haben die Mitarbeiter für Vorteile, wenn sie bei uns arbeiten? Und da müssen wir uns mal auch Best-Praxis-Modelle anschauen, wo passiert, also wo haben wir weniger Mangel, sage ich jetzt einmal, an Mitarbeitern und warum haben wir weniger Mangel? Und was können wir dann vorgeben oder sagen, okay, das wollen wir jetzt dann für den gesamten Landesverband ausrollen, wobei natürlich immer Hotspots geben wird. München wird immer, wenn ich jetzt schaue, wie die Mietpreise hier explodieren, was anderes tun sie ja nicht. Ich habe jetzt heute erst gelesen, dass alle Neuverträge, die teilweise um 47% höhere Miete verlangen, wenn es ein neuer Vertrag ist, also und die sind eh schon nicht mehr im unteren Level, sondern wir haben die höchsten Mietpreise eben schon in München. Also da muss man natürlich schon schauen, wie wir das bewerkstelligen können. Und da haben wir natürlich auch wieder den Zwang mit unseren Krankenkassen und so weiter, die also diese Kosten zu erstatten haben. Da, mit denen muss man natürlich auch geschickt verhandeln und schauen, dass man dann das Ganze auch wieder refinanziert bekommt. Da werden wir sicherlich auch Probleme haben. Da werden wir, auch vielleicht ist, mir fällt jetzt ganz spontan eine Geschichte ein, Freistellung für Jugendarbeit zum Beispiel. Ich weiß aus der eigenen Erfahrung, dass es in einem, mittelständischen Betrieb leichter ist, für einen Jugendleiterlehrgang, der eine Woche dauert, Urlaub zu bekommen, Sonderurlaub zu bekommen, den wieder erstattet vom Bayerischen Jugendring, als wie bei uns im Verband. Solche Dinge kann man ja abstellen. Da kann man ja wirklich mal sagen, okay, gut, unsere Strategie geht dahin, dass wir solche Dinge fördern. Oder auch Fortbildungen fördern, dass man einfach das attraktiver macht. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, das und das ist jetzt mein Ziel, sondern ich denke, das müssen wir in dem Ausschuss, und das ist eben das Präsidium, besprechen. Und ich glaube auch nicht, ich weiß jetzt nicht, ob das gleich an erster Stelle kommt oder ob andere Dinge an erster Stelle kommen. Ich glaube, die Finanzierung an sich wird erst einmal das Hauptthema sein. Wie finanzieren wir uns? Welche Max haben wir auf der Landesebene? Welche Max brauchen wir auf der Landesebene? Und wie werden die finanziert? Ich glaube, das ist so die vordringlichste Aufgabe.
Max ist der Begriff für Mitarbeiterkapazitäten, also das, was woanders Vollzeit-Äquivalent ist.
Entschuldigung, ja.
Genau. Der zweite Teil war ja quasi, und der gehört ja dann eher in den Bereich des Präsidenten, nämlich wie macht man ein Ehrenamt attraktiver?
Also mein Rezept ist da schon einfach auch diese Freude ausstrahlen und einfach den Leuten diese Freude mitgeben. Also auch als Präsident, dass man nicht dann irgendwie sagt, Legend zirkt und immer schimpft und alles schlecht redet, sondern dass man zum einen mal sich auch bedankt, dass man dort einfach schaut, dass man was bewegen kann, dass die Finanzierung dieser Arbeit auf der Kreisebene funktioniert. Also ein kleines Beispiel. Ich sehe den Geschäftsbetrieb des Roten Kreuzes. Das ist ja keine Aktiengesellschaft, wo wir jetzt halt Aktionäre bedienen müssen. Diese Aktionäre möchten 10%, 12%, 15% Gewinn abschöpfen. Das haben wir ja nicht. Unsere Aktionäre sind die Gemeinschaften. Wir müssen schauen, dass wir mit diesem Geschäftsbetrieb und natürlich, da können natürlich die Einnahmen über unsere Mitgliedsbeiträge ja auch dazu, das ist ein Teil dieses Geschäftsbetriebs, die müssen für unsere Gemeinschaften zur Verfügung stehen. Die müssen auskömmlich finanziert werden können und wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir praktisch unseren Benefit den Gemeinschaften geben können. Dass der Geschäftsbetrieb auch Rücklagen braucht, dass er, gewisse Geschäftsfelder auch, neu anlaufen lassen kann, dass er da Geld reinsteckt und so weiter. Aber das ist ja dann Aufgabe des Vorstandes, dass der Vorstand sagt, okay, gut, wir machen jetzt ein neues Geschäftsfeld auf, da haben wir jetzt die nächsten 3 Jahre Durchstrecke, dafür investieren wir einfach jedes Jahr so die und die Summe. Das ist ja in Ordnung. Aber dann muss man auch sagen, okay, in 3 Jahren hat man den Turnaround. Und wenn man nicht hat, dann muss man auch mal sagen, war leider eine Fehlentscheidung, hat nichts gebracht, wir müssen es wieder zurückführen, einstampfen.
Genau, weil da könnte es ja so ein Thema geben, also das eine ist ja die betriebswirtschaftliche Perspektive, das andere könnte ja sein, dass das eben, was wir da tun, das muss ja nicht was sein, was in den Gemeinschaften passiert, sondern es könnte auch im beruflichen Kontext der Organisation sein, also wo halt einfach die gesellschaftliche Wirkung oder die Not, auf die wir da eingehen, die kann ja möglicherweise auch rechtfertigen zu sagen, naja, das ist halt jetzt ein Thema, das ist eben leider kein Business Case, aber insbesondere unsere FörderInnen zum Beispiel sind bereit und ich glaube gerade bereit, solche Themen mitzutragen, wo wir uns eben anders schwer tun, das zu finanzieren. Wäre das für dich auch ein Modell zu sagen, okay, das ist betriebswirtschaftlich vielleicht jetzt nicht erfolgreich, aber das ist gesellschaftlich notwendig. Hammer. Und wir decken da eine Lücke, die sonst ja keiner deckt.
Das haben wir sicherlich, aber das müssen wir uns auch leisten können. Also ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal einfach Katastrophenschutz betreiben, dann erwarte ich schon, dass die Gesellschaft uns da unterstützt. Und Gesellschaft meine ich dann auch Politik. Weil das ist ja, zwar, wir haben es uns auf die Fahne mitgeschrieben, dass wir das machen, da gibt es ja auch Gesetzesgrundlagen dafür, aber dass wir das dann über unseren Wirtschaftsbetrieb alles finanzieren, das sehe ich nicht ein.
Mhm.
Also da muss einfach eine, also Finanzierung da sein. Aber es ist ja ganz klar, wenn irgend bei allen Katastrophen, die wir jetzt hatten, und die waren ja in den letzten Jahren leider mehr als wie in früheren Jahren, haben wir ja auch immer geschaut, hoppla, wo kann man sinnvoll das Geld einsetzen, haben wir nicht lang geschaut, haben wir es jetzt da oder haben wir es nicht da, wir haben es ausgegeben für die Dinge, die wir dringend braucht haben. Ob es jetzt halt irgendwelche Boote waren, sage ich jetzt einmal, oder irgendwas anderes da, irgendwelche Fahrzeuge, irgendwelche Hilfsmittel, Gradmelder und so weiter. Das hat man halt dann beschafft und hat man dann versucht eben auch zu finanzieren. Also da sehe ich jetzt kein Problem. Aber es muss halt ein Vorstandsbeschluss da sein. Es muss der Vorstand des Kreisverbandes, des Bezirks oder des Landesverbandes muss das wollen und muss sich bewusst sein, hoppla, das kostet so und so viel und dann ist vielleicht auch vorbei. Oder man hat eine Durststrecke und die überwindet man auch und da muss man da irgendwann einmal entscheiden, ja, wollen wir das weiter oder wollen wir es nicht weiter haben? Essen auf Rädern. Wenn ich sage jetzt mal, in einem ländlichen Gebiet bin und dann von einem Hof zum anderen fahre und dann einfach diese Kosten nicht refinanziert bekomme, dann muss ich mir halt überlegen, kann ich es mir leisten? Will ich das jetzt so weitermachen? Oder habe ich andere Möglichkeiten? Gehe ich in Kooperation mit einem Konkurrenten zum Beispiel ein? Machen wir miteinander was, wo wir uns dann sagen wir, Stadt und Land aufteilen? Wo dann für jeden, sage ich jetzt mal, eine schwarze Zahl unten rauskommen könnte. Diese Dinge muss man dann besprechen, ohne dass man jetzt Monopol und so weiter macht. Also da muss man ja immer wieder Obacht geben. Aber ich denke, es gibt immer wieder Möglichkeiten, wo man in so einem humanitären Bereich, wo man Hilfe leisten will, auch Hilfe leisten kann. Aber es wird immer eine Entscheidung sein vom Vorstand und von der Geschäftsführung.
Jetzt sind ja nicht nur die Herausforderungen groß quasi für die Einsatzorganisation, sondern auch im Bereich Wohlfahrtsverband. Stichworte sind zum Beispiel demografischer Wandel, Arbeitskräftemangel, Finanzierung, Leistungsfähigkeit der Sozialversicherungssysteme. Wie sollten wir damit umgehen?
Ja, Arbeitskräftemangel haben wir vorhin ja schon mit gehabt, dass wir einfach so attraktiv sind, dass wir Vorteile haben gegenüber der Konkurrenz. Wobei natürlich, wenn Menschen knapper werden, dann muss man halt auch schauen, wo man noch vielleicht irgendwelche Leute begeistern kann. Also wir haben ja immer wieder mal versucht, auch im Ausland, sage ich jetzt mal, Arbeitskräfte zu rekrutieren. Es ist ab und zu besser und ab und zu schlechter gelungen. Ich denke, da müssen wir halt auch schauen, dass wir das, was jetzt an Möglichkeiten da sind, auch an Integration, dass man das einfach auch ausnutzt. Das ist sinnlos, wenn Leute hier eine Ausbildung machen, die Ausbildung abschließen und dann wieder abgeschoben werden. Es gibt da Fälle, die sind 15, 16 Jahre hier und jetzt ist auf einmal ein sicheres Heimatland und dann werden sie abgeschoben, obwohl sie bei uns voll integriert sind und arbeiten und die Kinder nicht einmal die Heimatsprache sprechen, sondern nur Deutsch sprechen. Also solche Dinge, das müsste man politisch einfach ändern. Und da muss man unter Umständen auch als BRK mal sagen, okay, gut, wir setzen uns für diese Menschen ein oder wir bitten einfach oder wir geben auch den Ton an und sagen der Politik, hoppla, so geht's nicht. Ja, das natürlich, ich sage jetzt mal, es gibt ja überall gute und schlechte Beispiele. Man muss halt vielleicht jetzt halt diese guten Beispiele auch mal hernehmen und sagen, gut, das und das könnte man machen. Das ist immer das eine, das andere war.
Naja, also Herausforderungen, demografischer Wandel, auch ja, Veränderungen vielleicht im HelferInnenverhalten, also früher ja vor allem auch langfristige Mitgliedschaften, wie jetzt auch du ein Beispiel bist oder vielleicht auch wir beide, aber halt die Tendenz halt eher hin ist zu kurzzeitigen Verpflichtungen und Engagement.
Ich glaube, da muss man halt einfach die Möglichkeit schaffen. Das Jugendkreuz hat das sehr schön gemacht in der Vergangenheit und auch jetzt hat dass sie also einfach so Projektgruppen ermöglicht, wo man einfach Zeit mitarbeiten kann und dann kann man sich überlegen, ob man eine neue Projektgruppe irgendwo reingeht oder einfach mal Pause macht. Also ich denke, diese Arbeitsformen, die sind ja nicht neu, sondern die haben wir ja schon in großen Teilen. Wenn ich an die WUS denke, da ist ja so eigentlich diese Arbeitsform schon gegeben. Also ich denke, das muss man halt einfacher vielleicht in diesen, ja, ein bisschen, ich sage mal, älteren Gemeinschaften wie Wasserwacht, Bergwacht und auch Bereitschaften vielleicht da auch ein bisschen mehr noch reinbringen, diese Geschichte. Aber ich denke, da kann man schon ein bisschen was machen, da kann man schon ein bisschen was abfangen. Und natürlich, dass die Alterspyramide so ist, wie sie ist, merkt man auch, dass die WUS auch immer mehr stärker wird und liegt vielleicht auch an dem, dass sie weniger gebunden sind an irgendwelche Strukturen und Hierarchien, und das, glaube ich, macht auch einiges aus. Und in den Gemeinschaften müssen wir schauen, wie wir mit unseren Ressourcen auskommen. Gute Jugendarbeit betreiben. Ich denke, ich war jetzt erst bei einer Wasserwacht-Ortsgruppe zufällig dort und da habe ich jetzt gesehen, die haben im Jugendtraining jeden Sonntag 140 Leute, 150 Leute. Also,
das ist mein Wort.
Und die Gemeinde hat 5000 Einwohner. Also, okay. Und die haben aktive, sind es in dem Bereich von 80 Menschen. Also, die machen, wie viel haben sie gesagt, im Jahr? Also, die haben ungefähr, wie viel haben sie? 24 Schwimmkurse haben die im Jahr, im Schnitt. Also, da passiert was. Also, aber da merkt man auch, wenn man, sagen wir, vor Ort arbeitet und wenn man dort präsent ist und sich auch engagiert, dann ist das auch mit, auch in der Geschichte, wo wir jetzt halt immer weniger, ich sage mal, junge Menschen haben, sind trotzdem noch viele begeistert und kommen da rein. Also ich denke, da müssen wir einfach auch als in den Gemeinschaften arbeiten dran, dass wir einfach die Leute mit Spaß und Freude an die Arbeit bringen.
Genau, du hast ja zweimal die WUS erwähnt, das steht ja für die Gemeinschaft, Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Und nur um da einmal noch eine Lanze zu brechen, also aus meiner Sicht ist nicht so, dass die Aktiven in der Wohlfahrts- und Sozialarbeit grundsätzlich ältere Semester sind, sondern das ist auch sehr bunt, würde ich sagen. Wir erleben das zum Beispiel in München gerade durch insbesondere die International Volunteers, die also auf jeden Fall noch nicht in den Rentenjahren sind und die da einiges auf die Beine stellen. Das ist ganz, ganz spannend. Du hast vorhin schon angeknüpft, insbesondere an zum Beispiel, dass wir in Katastrophen sehr stark eben auf die Einsatzgemeinschaften fokussieren, also Bergwacht, Bereitschaften und Wasserwacht, dass aber möglicherweise auch die anderen Gemeinschaften da was beitragen können. Und wenn man das noch eins weiter spinnt, dann ist das ja was uns immer schon irgendwie beschäftigt als Organisation, dass diese Vielfalt an Aufgaben und Ressourcen, die wir haben, sowohl im Hauptamt als auch im Ehrenamt, dass das ja genau eine Stärke sein kann, einmal schon im Alltag, wenn man zusammenarbeitet, aber insbesondere in so Krisensituationen, wenn es drauf ankommt. Und wir kennen das ja unter dem Begriff des komplexen Hilfeleistungssystems. Also so die Grundbotschaft ist ja, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann ist alles, was irgendwie was mit Rotem Kreuz zu tun hat, ist eins und bringt alles auf die Straße, was wir an Ressourcen haben. Und wir können uns quasi innerhalb der Organisation sehr stark unterstützen mit bestimmten Kompetenzen, Ressourcen, Fähigkeiten, was auch immer. Dieses Konzept gibt schon, weiß nicht, über 20 Jahre. Das wird jetzt gerade ein Stück weit weiterentwickelt, gesamtverbandlich, weil ja auf Basis des Hochwassereinsatzes in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 2021 ist das evaluiert worden und man hat bestimmte Erkenntnisse gewonnen, wo man sagt, okay, könnte man mal noch draufschauen. Wen das näher interessiert, da gab es eine Folge dazu mit der Sabrina Bargus, wo wir diese Handlungsempfehlungen für den Verband ein Stück auseinandergenommen haben. Aber jetzt um diesen Überarbeitungsprozess, also das soll jetzt weiterentwickelt werden, ja bis 2030. Und wie hast du oder wie stehst du zu diesem Prozess und vielleicht auch, was kannst du halt mehr oder weniger stellvertretend für den Landesverband Bayerisches Rotes Kreuz dann bei der Weiterentwicklung von so einem Konzept beitragen? Das ist ein bundesweites Thema. Was wäre da unser Beitrag und wie ist da deine Haltung dazu?
Also zum einen ist es natürlich so, dass die Länder für die Katastrophen zuständig sind. Das heißt, wir werden immer schauen müssen, was ist bei uns Gesetzesgrundlage, wie schaut es bei uns aus und was können wir machen? Das ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt an die Krisen bundesweit denke, ist in jedem Bundesland ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern ist einfach anders organisiert. Wir sind gerade dabei, uns zu überlegen, welche Rolle hat wer in einem Krisenfall, also oder Katastrophenfall, machen wir es mal so. Und diese Rolle, die Oberbayern haben jetzt ein Papier rausgebracht, wo also genau diese Rolle des Bezirksverbandes drin ist. Der Bezirksverband ist ja, sage ich mal, immer so zwischen Land und Kreis eingezwängt. Und was macht der? Unterstützungsleistung im Endeffekt. Der hilft eigentlich seinen Kreisverbänden, koordiniert vielleicht diese Kreisverbände und gibt diese Dinge auch wieder weiter an die Landesebene. Die Landesebene gibt er dann einen Ton an im Katastrophenfall. Ist so. Dort, das Ministerium geht ja auch an die Landesebene und fordert an und dann geht es wieder runter auf den Dienstweg. Aber diese Dinge, dass man, also das ist mal das Erste, was wir jetzt auch machen wollen, ist, dass man diese Strukturen ganz klar macht. Dass auch die Kreisverbände sich so ein Papier zurechtlegen, was sie in einem Krisenfall alles machen können, machen wollen, machen müssen. Also da, dass diese Papiere schon mal entwickelt sind und dann natürlich auch die Landesebene. Und da muss das natürlich so weit abgestimmt sein, dass jeder seine Rolle genau weiß. Also das ist so jetzt eine Geschichte, wo wir jetzt einmal anfangen, weil wir damit rechnen müssen, dass wir mehr Krisen haben werden in der Zukunft. Hochwasser, Umweltschäden und so weiter. Dann werden wir natürlich auch in der Richtung noch weiterarbeiten müssen. Da haben wir vorhin die Helfergleichstellung schon mal gehabt. Die wird ein Thema sein. Natürlich die Ausrüstung. Was braucht man für irgendwelche Geschichten, für irgendwelche Katastrophen? Viele rüsten sich ja jetzt schon aus. Ist das auch sinnvoll, wie sie sich ausrüsten? Das sind alles so Dinge. Auch die Qualität, was wir praktisch beschaffen. Ich habe es jetzt wieder erlebt im Bereich der Wasserwacht. Wir haben ein Boot bei uns in meinem Kreisverband, das hat einen Motorschaden. Dieser Motorschaden ist jetzt repariert worden und jetzt ist das Boot, glaube ich, letzte Woche wieder abgeholt worden, weil 48 Mängel sind bei diesem reparierten Boot. Und diese Mängelbehebung sind wir jetzt auch gerade wieder dabei. Also da muss man sagen, also wichtig wäre halt, dass man Qualität auch bekommt, wenn man irgendwo was in Auftrag gibt. Und das muss man auch überprüfen, wenn man es abnimmt. Ich möchte jetzt den Kollegen nichts unterstellen, dass sie es nicht gescheit geprüft haben, aber vielleicht könnte man da ein bisschen mehr noch miteinander arbeiten. Also, und wir brauchen natürlich diese Dinge, diese Gerätschaften. In dem Fall war es ja bloß ein Boot, aber andere Gerätschaften werden wir auch brauchen, ob es jetzt ein Einsatzleitstellen sind, in dem sind, die fahrbar sind und solche Dinge. Oder Drohnen und dann auch müssen wir auch vielleicht wissenschaftlich ein bisschen mehr tun und nicht mehr tun, wir tun da schon sehr, sehr viel. Wenn ich jetzt an Drohnen denke, dass man halt diese Lage vor Ort besser beurteilen kann, dass man dort über die Drohnen vielleicht auch, bestimmte Dinge drüberlegen kann über die Filme und dann schauen kann, hoppla, wie hat sich was entwickelt oder wie ist irgendwas passiert. Also da sind ja schon viele, viele Versuche da. Und da muss man sicherlich auch noch mehr mit rein und muss halt ja diese Erkenntnisse dann auch unter die Leute bringen. Auf Drohnen bin ich jetzt deswegen gekommen, weil ich gerade beim Kollegen war in Aschaffenburg, beim Herrn Küppnig, und der hat mir da gerade, nein, war nicht, ich war in Bad Neu, wo waren die? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo der war, der Küppnig.
Der Uwe ist überall.
Ja, aber der hat ja sein Büro in...
Das weiß ich auch nicht. Ist ja wurscht.
In Aschaffenburg, na, doch in Aschaffenburg. In Aschaffenburg war das, doch, war Aschaffenburg. Da hat er sein Büro und der hat mich natürlich gleich... Ich bin da reingekommen, dann hat er mir 10 Minuten...
Die haben wir mitgeteilt, alles was in mitgeteilt. Der Forschung alles passiert, genau.
Ja.
Jetzt biegen wir auf die Zielgerade und von mir die vorerst letzte Frage, zumindest geplante Frage ist, wir haben ja schon viel über verschiedene Themen gesprochen, die jetzt so in den nächsten Jahren anstehen, die Organisation herausfordern. Was ist denn aus deiner Sicht so die größte Herausforderung, die du in den nächsten 4 Jahren bewältigen willst und musst?
Also ich schätze nicht nur, sondern ich glaube fest daran, dass die Finanzierungsgeschichte das ist, was uns die nächsten 4 Jahre am meisten bewegen wird. Also welche Aufgaben muss unser Landesverband wahrnehmen? Welche Aufgaben kann er wahrnehmen und welche Aufgaben kann er abgeben? Und wie wird das dann finanziert? Weil ich denke, die Kreisverbände egal ob es jetzt der Vorsitzende ist oder der Geschäftsführer oder der Schatzmeister, die wollen wissen, wo das Geld hingeht und für was sie Geld zahlen. Und ich denke, das muss als erst einmal sehr transparent gemacht werden. Und das wird schon eine Herkulesaufgabe sein. Das glaube ich einmal so. Da werden wir, das wird sich natürlich vielleicht auch eine gewisse Strukturdiskussion mit ergeben, Organisationsstruktur und so weiter, aber ich denke, das wird ein bisschen in den Hintergrund treten. Aber wichtig ist, und da werde ich sehr stark daran arbeiten, ist, dass man eine regelmäßige Information hat, ob das dann in solchen Regionalkonferenzen ist, die dann heißen, sagen wir Forum Oberbayern, Forum Niederbayern und so weiter, oder ob es Forum Bayern heißen wird. Also ich werde sicherlich dafür drängen, dass man Forum Bayern nicht wöchentlich macht, aber trotzdem regelmäßig macht und einfach die Leute informiert, wo sind wir jetzt, wo wollen wir hin? Weil ich denke, mitnehmen ist das Gebot der Stunde.
An wen denkst du da? Also wer ist da die Zielgruppe?
Auf alle Fälle alle Delegierten.
Der Landesversammlung.
Der Landesversammlung, ja. Weil die müssen ja Bescheid wissen, die müssen ja nachher die Strategie ja auch beschließen oder irgendwelche Satzungsänderungen und so weiter beschließen. Also die müssen wir mitnehmen. Dabei können natürlich, also da sind ja sowieso schon alle Vorsitzenden dabei, da sind alle Gemeinschaften dabei. Und dann sind ja meistens nur irgendwelche, ich sage jetzt mal, Vertreter der Kreisverbände, die, sagen wir mal, auch in einem bestimmten Erfahrungsschatz haben, bestimmte Funktionen auch noch innehaben, die sind dann auch noch mit dabei. Und darüber hinaus habe ich ja kein Problem, wenn sich der Schatzmeister oder der Geschäftsführer, der jetzt nicht Delegierte ist, mit einschaltet, der Bezirksgeschäftsführer und die Bezirksvorstände, wenn die dabei sein wollen, habe ich kein Problem, dass die dann sich dazuschalten. Weil ob da jetzt 400 Leute teilnehmen oder 600 Leute teilnehmen, ist vielleicht ein Problem da mit der Diskussion. Aber
ja, genau. Also ich habe gerade dran gedacht, es gibt ja Landesverbände, die haben das tatsächlich neben der Landesversammlung als feste Institution. Also zum Beispiel in Baden-Württemberg, der Landesausschuss, wenn ich es jetzt richtig zusammenbringe, die Laura möge ich mir verzeihen, ist es, dass eben da zum Beispiel alle Vorsitzenden oder Präsidenten der Kreisverbände damit drin sind und die auch unabhängig von der Landesversammlung bestimmte Themen halt besprechen. Das heißt, das wäre sogar noch ein Schritt weiter, also nicht nur zu sagen, die sind informiert und haben da irgendwie sowas, eine Austauschmöglichkeit, sondern haben einfach bestimmte Themen, die auch miteinander besprechen können. Und ich finde die Vorstellung tatsächlich, dass man eben so eine flächige Repräsentation hat, die eben nicht nur jetzt zum Beispiel der Landesversammlung alle 2 Jahre da zusammentritt oder wenn es mal drauf ankommt, vielleicht auch noch ein bisschen häufiger, aber die dann zumindest ein häufigeres Format haben, was man auch sicher schauen muss, wie man das macht. Also gerade in Bayern, Flächenland und so weiter, das ist nicht trivial, die kann man nicht irgendwie in Präsenz unbedingt zusammenfassen, aber es wäre vielleicht noch ein Stück verbindlicher, hätte man natürlich auch wieder das Thema, das ist vielleicht ein Teil von Strukturdiskussion, das müsste man auch in eine Satzung reinschreiben und so weiter. Aber ich meine nur, es gibt auch andere, die haben für solche Fragen oder solche Herausforderungen Antworten gefunden. Vielleicht könnte man sich da auch was abschauen, möglicherweise.
Also, ist eine sehr gute Anregung, nehme ich jetzt auch gleich mit auf und werde auch da nochmal nachschauen, wie es da passiert, weil also man muss einfach nach links und nach rechts schauen und einfach gute Dinge, die sich bewährt haben, aufnehmen. Und wenn es in Bayern aufgrund der Größe vielleicht anders da funktioniert, dann muss man halt schauen, wie könnte es anders da funktionieren. Aber da bin ich vollkommen offen. Wichtig ist mir, die Menschen mitzunehmen, und nicht einfach immer, sag jetzt mal, vom Kopf zu stoßen oder irgendwelche. Du hast ja vorhin so nett gesagt gehabt, ein Teil der Landesversammlung ist ja schon mit, ich sage mal, Regularien abgetan. Ich nenne es mal Regularien. Da muss man auch schauen, okay, gut, das kann man doch anders da gestalten. Das Jugendkreuz hat ja immer wieder mal einen Antrag gestellt, da warst du auch so federführend, dass man so die Grußworte einfach ein bisschen einschmelzt. Und da muss man halt auch sagen, gut, okay, da gibt man halt Vorgaben. Dann dauert halt ein Grußwort 10 Minuten und dann überlegt man sich, ob 5 Leute reden müssen oder ob bloß 2 Leute reden müssen und so weiter. Also diese Dinge kann man ja regeln und das ist schon Aufgabe des Präsidenten, dass er sagt, so und so wünsche ich es.
Weil du es gerade aufbringst, insbesondere was vielleicht im Jugendrotkreuz, also ich glaube schon zum Beispiel, dass man bestimmte Dinge über Gremienarbeit da vielleicht auch lernen könnte. Jetzt bist du ja quasi erfahrener Jugendrotkreuzler, auch wenn in fortgeschrittenem Alter. Gibt es denn Dinge, wo du glaubst, da könnte die Gesamtorganisation und vielleicht jetzt gerade mit einem früheren Jugendrotkreuzler als Präsidenten, vielleicht, was kann denn die Gesamtorganisation vom Jugendrotkreuz möglicherweise lernen?
Ich hätte jetzt ganz provokativ gesagt, nicht möglicherweise, sondern die könnten lernen. Die könnten vieles lernen, glaube ich. Also ich habe ja auch viel gelernt beim Jugendrockreiz. Und ich, wenn ich das nicht gelernt hätte, hätte ich auch vieles in meinem Beruf nicht machen können. Ist einfach so. Also das stelle ich jetzt nicht nur, das stelle ich einfach so fest. Und ich habe schon immer wieder, wenn ich die Gremienarbeiten anschaue, also zum Beispiel Kreisvorstand oder Bezirksvorstand möchte ich jetzt nicht sagen, weil der Bezirksvorstand, der läuft bei uns sehr gut. Der ist jugendrockkreuzgemäß, sage ich jetzt mal, was die Durchführung betrifft. Aber ich glaube, da kann man schon noch viel lernen. Da könnten die schon noch viel mitnehmen, wie man miteinander umgeht, wie man Teamarbeit macht, wie man auch Verantwortung teilt, dass nicht einer immer alles macht, sondern dass man das sich aufteilt und auch darüber spricht und so und auch Themen, Strategien entwickelt gemeinsam. Also da könnten sie viel mitnehmen.
Gibt es irgendein Thema, wo du sagst, wenn wir jetzt heute drüber sprechen, aus Anlass deiner Bewerbung um die Präsidentschaft im Bayerischen Roten Kreuz, das müssen wir auf jeden Fall heute besprochen haben, sonst können wir nicht auseinandergehen?
Wir haben jetzt sehr viel besprochen. Und ich habe jetzt halt nichts im Kopf, wo ich sagen muss, das müsste man unbedingt reinbringen. Das Einzige, wo ich schon noch ein bisschen einen Schwerpunkt in der Zukunft setzen werde, ist dieser Zivilschutz, diese Zivilgeschichte. Also ich denke, wir werden einfach uns da ein bisschen mehr mit den Genfer Konventionen befassen müssen, mit dem befassen müssen, was ist, wenn irgendein so ein schlimmer Fall eintritt. Also ich denke, da werden wir noch ein bisschen, das wird die Aufgabe von unserer Konventionsbeauftragten werden. Da habe ich mit Hannelore Schmelzer gesprochen, die auch vorgeschlagen ist für diese Aufgabe. Ich hoffe, dass dort dann auch diese Dinge so, also ich bin mir sicher, dass bei ihr so angekommen sind. Ich weiß aber nicht, ob nur ein anderer Kandidat da ist. Aber da glaube ich, da wird noch ein Schwerpunkt drauf zu setzen sein. Aber den möchte ich nicht bearbeiten. Den muss die Dame oder der Herr, der dann diese Funktion innehat, bearbeiten, weil das ist in der Vergangenheit ja nichts passiert oder wenig passiert.
Es kommt ein bisschen vermutlich auf die Perspektive und auf die Ebene an, aber das wärmt natürlich das Herz eines Konventionsbeauftragten, wenn du dieses Thema wichtig findest. Und Gott sei Dank hat man ja aus Gründen, weil die Landesversammlung die weise Entscheidung getroffen hat, das zu einem Wahlamt zu machen.
Auf Antrag des Jugendrotkreuzes?
Im weitesten Sinne des Jugendrotkreuzes, genau. Und das ist auf jeden Fall was, wo man jetzt, finde ich, auch sieht, dass das auf jeden Fall mehr wahrgenommen wird, die Rolle, und das passt natürlich auch zu den aktuellen.
Ich habe auch nicht gewusst, dass du Konventionsbeauftragter bist.
Ja, macht nichts.
Bist du von München?
Ja, ja.
Okay, gut.
Okay. Was war denn dein prägendstes Rotkreuzerlebnis?
Das prägendste?
Mhm. Du hast eine gewisse Rückschau, also du hast vielleicht eine große Auswahl, aber was würdest du sagen, was ist dein prägendstes Rotkreuzerlebnis?
Ich weiß nicht, ob das prägendste ist, aber was mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, ist ein Autobahnunfall gewesen. Da war ich im Katastrophenschutz tätig. Da ist auf der A8 ein Busunglück gewesen mit 48 Verletzten. Und ich bin da ganz spontan angerufen worden, ob ich da nicht, ich war da Zugtruppführer vom ersten Sanitätszug. Und Einsatz. Und da bin ich auch hingefahren. Mein Arbeitgeber war sofort, ja klar, fahr zu, ist kein Thema. Bin auch dort gewesen und das hat mich schon beeindruckt. Also zum einen 48 Verletzte, also waren ein paar Schwerverletzte dabei, die relativ schnell abtransportiert worden sind. Die anderen mussten versorgt werden mit Suppe und so weiter, damit sie ein bisschen was noch im Bauch hatten und dann eben auch wieder ins Krankenhaus oder in andere Krankenhäuser verfrachtet wurden. Also das hat mich schon beeindruckt. Und was mir dann auch hängen geblieben ist, ich bin dann wieder um 3 Uhr oder was, bin ich wieder zurück ins Büro gekommen. Dann schaut mich mein Chef so an und sagt, Herr Weiske, Sie hätten jetzt vielleicht nicht mehr ins Büro kommen brauchen. Aber wenn Sie schon mal da sind.
Gibt's die nächste Aufgabe.
Aber also das ist mir jetzt ganz spontan einfach eingefallen dazu.
Okay. Und jetzt auch vielleicht über deine lange Erfahrung, was würdest du denn sagen, was wäre denn dein Tipp für Menschen, die neu ins Rote Kreuz kommen?
Nehmt das mit, was ihr alles bekommen könnt. Ihr könnt es da fürs Leben lernen und ich kann euch versprechen, ihr habt auch dann Erfolg im beruflichen Umfeld und ihr könnt dort zum Beispiel in einem Jugendverband, wenn ihr jung genug seid, könnt ihr für euer Leben ausgebildet werden, ob ihr jetzt in irgendwelchen Leitungskräftegeschichten seid. Wenn ihr im Erwachsenenalter seid, könnt ihr viele Fertigkeiten mit erlernen. Also kommt rein, ihr habt dort die Chancen eures Lebens, egal ob ihr jetzt im Bereich Rettungsdienst, im Bereich Pflege oder sonst irgendwo. Ich glaube, das macht einfach Spaß. Ich habe zum Beispiel, also auch ein Beispiel, was mir jetzt gerade so spontan einfällt. Ich habe einen Pfleger, also von meiner Lebensgefährtin, die Mutter ist 96 Jahre alt, ist in einem BRK-Altenheim. Und dort ist ein Pfleger in der Ausbildung, der ist so Mitte, Ende 30 und der macht jetzt gerade die Ausbildung zum Pfleger. Und der ist eine Motivationskanone und jedes Mal, der ist auch nett, zu, also nicht nur zu den Heiminsassen, sage ich jetzt mal, also zu den Menschen, die dort drin wohnen, sondern auch zu den Leuten, die da kommen. Also wenn da so einen nicht umarmt, aber das ist so richtig motivierend und so sollten wir eigentlich im Ehren- und im Hauptamt sein. Der ist ein Paradebeispiel. Irgendwann habe ich gesagt, wenn ich Präsident bin, die wissen ja nicht, dass ich da immer Tag ein und Tag aus eingehe bei denen. Ich bin einfach in der Woche, einmal in der Woche bin ich in dem Heim drin und besuche die Mutter von meiner Lebensgefährtin. Und wenn ich Präsident bin, werde ich da reingehen und werde mit dem mal irgendein Interview machen. Ich muss natürlich erst mit dem Geschäftsführer reden, mit Christian, aber den möchte ich einfach mal überraschen, weil das ist ja so ein positiver Mensch und der sollte auch noch einen positiven Schub von mir mitkriegen.
Sehr gut, vielleicht hört er ja unsere Folge und bereitet sich schon mal gedanklich darauf vor und je nachdem, wie dann die Landesversammlung entscheidet. Danke dir fürs Teilen und danke, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, mit uns über diese mögliche künftige Rolle zu sprechen.
Ich muss danke sagen, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.